RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Brauchen wir für unsere Entwicklung, für die Entwicklung unserer Gesellschaft, die Konfrontation mit dem Bösen? Über den Umgang mit diesem Bösen ist die deutsche Gesellschaft eine offenere, eine gastfreundlichere geworden, sagt die Philosophin Prof. Dr. Susan Neimann, die Direktorin des Einsteinsforum in Potsdam ist, die sich darüber auch ganz persönlich Gedanken machen musste, wie es denn mit der Entwicklung in Deutschland aussieht. Denn sie musste als polyglotte Wissenschaftlerin, als Jüdin, vor allem als Mutter überlegen, ob Deutschland wirklich ein guter Platz für ihre Kinder sein kann.
Das Böse fängt nicht mit Massenmord an, ja. Und das weiß jeder, der wirklich die Geschichte des Aufstiegs der Nazis ein bisschen kennt, ja. Das finde ich eigentlich so schön an die Stolpersteine. Ja, dass die irgendwie zeigen, nee, das Böse hat nicht nur in Polen stattgefunden. Das fing hier an, in deiner Nachbarschaft, unter normalen Menschen, die langsam es erlaubt haben, dass Menschen ausgegrenzt wurden.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.
Susan Neimann hat ein Buch geschrieben, in dem sie nachvollzieht, wie in Deutschland dem Bösen gewissermaßen ins Gesicht gesehen wurde. Das heißt, von den Deutschen lernen, während am Anfang die Stimme derjenigen überwog, die sich als Bombardierungsopfer sahen, als Hinterbliebene von gefallene Soldaten, als Hungernde, die im Winter 1946 so schlimm frieren mussten, wie es lange niemand erlebt hatte. Das Gejammer und Selbstmitleid hielt aber irgendwann dem nicht mehr stand, was tatsächlich geschehen war, als nämlich klar wurde, wie sehr sich das Böse hatte entfalten können. Verantwortet von den Millionen, die die NSDAP gewählt hatten, immer noch für gut befunden von denen, die Mitglied dieser Partei waren. Das waren im April 1945 so viele wie nie zuvor, nämlich 8,5 Millionen Deutsche. In die Tat umgesetzt von einer ganzen Generation von Leuten, die sich schwarze, braune oder feldgrüne Uniform mit Hakenkreuzabzeichen angezogen haben. Das Böse, Frau Professor Neimann, ist der Inbegriff des moralisch Falschen. Warum ist das aus Ihrer Sicht hilfreich, wenn man sich anguckt, wie der Zustand eines Landes ist, wie der Status quo einer Gesellschaft ist?
Ich finde die Frage einigermaßen unverständlich, denn es suggeriert, dass man über die Gesellschaft reden kann ohne moralische Begriffe. Wir können die Welt nicht ohne moralische Begriffe beschreiben und wir tun das und das ist auch richtig so. Was möchten Sie lieber sagen? Auschwitz war schade, die Ausrottung der indigenen Völker Amerikas war irgendwie nicht schön. Also moralische Begriffe sind die stärksten Begriffe, die wir haben. Meine Rückfrage wäre, Worte sind wie Waffen. Ja? Wieso lassen wir die stärksten Waffen in den Händen derjenigen, die völlig unvorbereitet sind, die richtig zu benutzen? Ich finde es viel wichtiger, dass also nicht nur Philosophen, sondern alle denkende Menschen lernen, mit solchen Begriffen umzugehen.
Aber wenn etwas so umfassend böse ist und deswegen ist wahrscheinlich die Klammer oder erscheint die Klammer dem einen oder anderen sehr weit, weil man ja tatsächlich überlegen muss, dass der Nationalsozialismus insgesamt böse war. Ich glaube, wer wird da, der bei Verstand ist, widersprechen. Aber ich habe jetzt mehr über ein anderes Beispiel nachgedacht. An der deutsch-deutschen Grenze hat die DDR-Regierung 71.000 Selbstschussanlagen einbauen lassen. Selbstschussanlagen, wo so Kugellagerkugeln auf eine Art und Weise abgeschossen worden sind, dass sie im Umkreis von 20 bis 30 Metern definitiv tödlich waren. Diese Apparatur selber, die hat ein SS-Führer seinerzeit in Auftrag gegeben. Die Nazis haben es nicht fortentwickelt. Das geschah in der DDR. Die DDR-Führung hat es aufhängen lassen. Der Ingenieur, der das fortentwickelt hat, wie böse, und deswegen sind wir dann wieder bei dem Begriff, wie böse ist der oder ist der böse, ist der hauptsächlich böse? In Deutschland gab es das die ganze Zeit, dass man sich darauf berufen hat und gesagt hat, ja Moment mal, ich habe ja nur einen überschaubaren Bereich gehabt, ich saß in meiner Werkstatt, ich habe an dieser Selbstschussanlage gebaut, die wollte man haben. Ob man die anbaut oder nicht, was kann ich dafür? Deswegen ist für mich die Frage, wie kann man diesen Begriff aufspielen? Wie kann man den wägen? Wie kann man dem ein Gewicht geben?
Nur mit Urteilskraft. Man kann absolut keine feste Regel dafür geben. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Das hätten wir von Hannah Arendt lernen können. Das Böse ist keine Gesinnungsfrage. Ja? Es geht wirklich nicht um, oder es muss nicht gehen, um die Motivationen oder das Gewissen eines Menschen. Es geht darum, was man tut.
Das heißt, angewendet auf den Ingenieur mit der Selbstschussanlage, heißt das, wenn ich jetzt der Ingenieur wäre und würde Sie fragen, von Heimann, Sie sind Philosophin, Sie sind unter anderem Spezialistin für Kant, ich habe diese Selbstschussanlage modifiziert und gangbar gemacht. Da müssten Sie mir sagen, ja, Herr Thaddeus, und damit haben Sie etwas Böses getan.
Ja, das würde ich sagen. Allerdings stört mich ein bisschen die Richtung der Frage, weil ich im Allgemeinen Gleichsetzungen zwischen den Nazis und der DDR vollkommen ablehne. Das ist die Rede von der zwei deutschen Diktaturen, finde ich, ist politisch Ideologie und vollkommen falsch. Aber in diesem spezifischen Frage, obwohl es zu diesem Rahmen gehört, man vergleicht gern die DDR mit der Nazi-Regierung. Also jedenfalls Wessis vergleichen das gerne. Ich tue das nicht. Aber in diesem spezifischen Fall würde ich dem Ingenieur gerne sagen, mir ist völlig egal, was Ihre Motiven waren. Das, was Sie gemacht haben, ist objektiv böse.
Die andere Frage ist, erkenne ich das Böse, wenn es mir begegnet? Oder kann ich eigentlich anders als das Böse zu erkennen, wenn es mir begegnet? Ich denke daran, da kann ich am Beispiel meiner eigenen Großmutter sagen, meine Großmutter, 1922 geboren, selbstverständlich komplett unter Nazi-Ideologie aufgewachsen, eine eher einfache Frau, die hat alles das, was Sie aufschreiben, Sie schreiben das ja wunderbar auf, also dieses Geklage und ihr werdet schon sehen und dann kam der Russe und es war alles ganz furchtbar, was es zweifelsohne auch war, also weder Sie noch ich haben, glaube ich, in unserem Leben irgendwas gewärtigen müssen, wie das, was diese Leute teilweise da mitgekriegt haben. Also meine Oma, in der Nähe meiner Oma ist ein russischer Soldat erschossen worden von einem russischen Offizier, der versuchte, sie zu vergewaltigen und einfach zu spät dran war, nämlich 6 Wochen nach dem Stalinbeschuss, hört jetzt auf mit dem Vergewaltigen. Also die hat aber dann gesehen, als wir zusammen die Holocaust-Serie aus den USA gesehen haben, da ist ihr zum ersten Mal aufgefallen oder hat sie zum ersten Mal bekannt, dass sie genau solche Szenen wie jüdische Menschen, jüdische Nachbarn durch die Straße geschleift werden, dass sie das gesehen hat und dass ihr damals eigentlich schon klar war, dass das Böse war. Also wie ist das mit der Konfrontation mit dem Bösen? Erwarten Sie, können wir erwarten, sollten wir erwarten, dass Leute, wenn sie dem Bösen ansichtig werden, dass sie es auch realisieren?
Relativ selten, weil das Böse fängt nicht mit Massenmord an. Ja? Also das weiß jeder, der wirklich die Geschichte des Aufstiegs der Nazis ein bisschen kennt. Ja? Das finde ich eigentlich so schön an die Stolpersteine, ja? dass die irgendwie zeigen, nee, das Böse hat nicht nur in Polen stattgefunden. Das fing hier an, in deiner Nachbarschaft, unter normalen Menschen, die langsam es erlaubt haben, dass Menschen ausgegrenzt wurden. Ja? Nein, es ist überhaupt nicht einfach, das Böse, oder es ist nicht immer einfach, das Böse zu erkennen, weil es fängt oft mit kleinen Schritten an. Aber das wissen wir eigentlich schon aus der gute Literatur, das wissen wir von Faust, das wissen wir von Dostoevsky, das wissen wir von der großartigen englischen Autorin, die hier leider nicht besonders bekannt ist, George Eliot, die das genau aufzeichnet, wie so kleine Korruption, die im Eigeninteresse stattfindet, zu Schlimmeres führt oder führen kann.
Jetzt, wie gesagt, wir lesen den Titel von den Deutschen lernen. Sie haben das in anderen Interviews auch schon gesagt. Mitunter wird das in Deutschland als Provokation wahrgenommen. Weil die Deutschen, viele Deutsche sagen, ja, okay, Frau Neimann, meinen Sie wirklich? Also, weil wenn ich Jude bin in Deutschland und ich möchte meine Kinder in den Kindergarten bringen, dann stehen da, anders als in anderen Kindergärten, stehen da tatsächlich Polizeistreifen vor der Tür. Das ist immer wieder nötig. Wir haben das versuchte Attentat auf Halle, wo dann als der Attentäter in die Synagoge nicht eindringen konnte, zum Glück dann zwei Menschen auf der Straße erschossen worden sind. Also wir haben all diese Beispiele und denken uns dann, ja, okay, ist das jetzt wirklich so dermaßen geglückt? Oder andererseits könnte man sagen, vielen Leuten ist bewusst, was ihre Vorfahren getan haben. Und es gibt diesen Nie-Wieder-Satz, auch der ist reichlich durchbenutzt, muss man auch sagen, reichlich gebraucht. Warum haben Sie sich entschieden zu sagen, doch, schon auf dem Titel komme ich zu dem Ergebnis, eigentlich ist das einigermaßen gelaufen. Und noch dazu entscheiden Sie sich, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Viele Deutsche führen ihre Zweifel nicht mal so kohärent aus, wie sie das jetzt gemacht haben. Es gibt Leute, die gesagt haben, ein Buch mit dem Titel würde ich niemals lesen. Ich erzähle gern ein paar Worte zur Entstehung dieses Buches. Also ich lebe als Jüdin in Deutschland mit einer Unterbrechung 1982. 1988, Ende 88, habe ich das Land verlassen, zum großen Teil, weil mein erstes Kind, mein Sohn, hier geboren wurde. Und mir war klar, dass diese Vergangenheitsaufarbeitung noch nicht so weit war, dass Juden oder gar Ausländer in diesem Land irgendwas wie ein normales Leben führen könnten. Und dann bin ich weggegangen. 12 Jahre später hatte ich das Angebot vom Einstein-Forum, und was mich sehr gelockt hatte, das war dann eben die Möglichkeit, schon hochkarätige intellektuelle Arbeit zu betreiben und mit anderen Intellektuellen zusammen zu sein, aber nicht im Elfenbeinturm. Und das entsprach genau meiner Vorstellungen. Die Frage war, wie weit ist Deutschland schon? Und für mich unter Rot-Grün waren die Veränderungen wichtig genug, dass ich gedacht habe, okay, man kann ein normales Leben hier führen oder halbwegs normalen Leben. Heute würde ich gern noch ein Kapitel darüber schreiben. Das ist kein Hurra-Buch, das ist kein »Wie wunderbar sind die Deutsche«. Ich denke, man kann auch aus deutschen Fehlern lernen. Aber der Impuls, also ich denke über diese Fragen nach seit langer Zeit, das muss man, das muss jeder Juden in diesem Staat tun. Aber der unmittelbare Anlass war Barack Obamas Trauerrede für die 9 Kirchengänger, die in Charleston, South Carolina 2015 erschossen worden sind. Das war das erste Mal, dass ein Nationalpolitiker, geschweige denn ein Präsident, eine Verbindung gemacht hatte zwischen den rassistischen Gewalt der Gegenwart und der rassistischen Gewalt, die Verdrängung der Gewalt in der Vergangenheit, was vollkommen verdrängt worden ist. Und ich stand in meiner Wohnung in Berlin, schaute die Rede an mit Tränen in den Augen und sagte aber, da fängt endlich eine amerikanische Vergangenheitsaufarbeitung an. Und da ich wirklich seit Jahrzehnten darüber nachdenke, da könnte ich was beitragen.
Da komme ich wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Also wir sagen, oder wir nehmen als These an, wenn ich mich mit dem Bösen konfrontiere, begebe ich mich im günstigsten Fall, wenn ich meine Geschichte anerkenne, wenn ich das Böse in meiner Geschichte anerkenne, begebe ich mich auf einen womöglich tatsächlichen Fortschritt. Mich hat aber immer gewundert, und ich fand das auch mitreißend, gerade bei dem Wahlkampf von Barack Obama beispielsweise, dass sich amerikanische Kandidaten für ein Präsidentschaftsamt, wir nehmen jetzt mal Donald Trump aus, aber für alle möglichen Kandidaten, auch mit Romney, wer da nicht alles aufgetreten ist, erzählen die Geschichte der Vereinigten Staaten sehr, sehr positiv und sagen, denkt dran, da sind Leute abgehauen auf dem Segelschiff, die kamen an einer fernen Küste an und haben versucht, da ihren Traum zu verwirklichen. In Deutschland höre ich das selten von Politikern, wir haben Bundestagswahlkampf hinter uns, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, in unseren Straßen liegen Menschen, Kinder mit Hungerbäuchen und verelenden bei einem Sozialtransfer von 1 Billion Euro, die geleistet wird. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oder um das Thema, was wir heute haben, zu benennen, kürzlich gab es im Bundespräsidialamt ein Gedenken an den 9. November. 9. November 1918, Ausrufung der Republik, 9. November 1938, Pogrom nach der Nazis. 9. November 1989, die Mauer fällt. Und diese Veranstaltung war ohne einen einzigen Scherz, ohne einen einzigen Lächeln, die war durchweg deprimierend, weil man offenbar gedacht hat, naja, der 9. November 38 ist so stark in seiner negativen Kraft, dass das alles andere überstrahlt. Und da frage ich mich an der Stelle, wie soll ein junger Mensch enthusiastisch werden? Wie soll ein junger Mensch sagen, der 9. November 1989, Revolution ohne Gewalt, keiner stirbt. Wo soll das herkommen, wenn ich Geschichte und Erinnerung immer nur eindunkle?
Ich teile Ihre Frage sehr. Ich schätze Herr Steinmeier sehr, vor allem die Nuanciertheit seiner Geschichtspolitik. Weil ich finde, dass er genau diese Frage stellt. Also das war das erste Mal, das war vor ein paar Jahren, wo er 9. November 1938 in einer Reihe von Ausrufungen der Republik und 89, dass er sagt, wir müssen die verbrecherische Seite unserer Geschichte immer konfrontieren, aber es ist nicht nur eine verbrecherische Geschichte. Und das kann er, und das finde ich großartig, das könnte bis vor kürzester Zeit kein Amerikaner machen. Das war eben der Impuls zu diesem Buch. Wir hatten eine absolute Verdrängung der Nationalverbrechen und nicht nur der Sklaverei, die eigentlich viel schlimmer war, als es oft dargestellt wurde. Also das könnte man nicht völlig entgehen, weil irgendwie in den Geschichtsbüchern steht ein Bürgerkrieg und man musste irgendwas sagen, warum das ging, obwohl viele Menschen in den Vereinigten Staaten wollen immer noch wahrhaben, dass es nicht um die Sklaverei ging. Über die Ausrottung der indigenen Völker stand fast nichts. Wir haben immer der Lieblingsfeiertag aller Amerikaner heißt Thanksgiving. Was da immer dargestellt wird, ist eine reine Lüge. Die europäische Einwanderer kamen und netterweise haben die Indianer denen geholfen, den Winter zu überleben, und alle haben zusammen gefeiert. Ja, und danach haben die auch Europäer den Indianer zum Teil ermordet und ihr Land geraubt. Also das würde wirklich nicht besprochen zu meiner Zeit in der Schule, gar nicht, und selbst in der nächsten Generation sehr unvergnügend. Das ist alles jetzt ausgebrochen. In den USA, dieser Rede von Obama, nenne ich den Anfang 2015. Und
wenn wir kurz bei Barack Obama bleiben, weil der war 2008 im Wahlkampf, und im März 2008 hat ein Geistlicher, den er lange kannte, Jeremiah Wright, hat ziemlich ausgeteilt, hat alles das, was Leute heute, Aktivisten und Aktivistinnen heute in den USA teilweise sagen und damit auch die Frontstellung aufbauen, hat damit Barack Obama das Leben schwer gemacht, weil dann konservative Medien das benutzt haben, gesagt haben, hier, dein Reverend redet da so böse daher. Das ist tatsächlich auch ein Konglomerat von merkwürdigen Thesen von Jeremiah. Und darauf hat Barack Obama seinerzeit geantwortet, nein, in besagten Äußerungen kam eine völlig verzerrte Darstellung von diesem Land zum Ausdruck, eine Sichtweise, die den weißen Rassismus für endemisch hält und die Amerikas Mängel höher veranschlagt als alles, was wir in Amerika schätzen, eine Sichtweise, die zufolge die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten primär aus dem Verhalten treuer Verbündeter wie Israel wachsen und nicht etwa Ausfluss der perversen, hasserfüllten Ideologien des radikalen Islam sind. Das hat Barack Obama damals gesagt in Philadelphia, als er gewählt wurde. Und da habe ich gedacht, naja, ist das nicht auch eine Variante, es zu sehen, zu sagen, ja Freunde, wenn ihr jetzt die ganze Zeit das Negative so betont, wenn ihr jungen Leuten mitgebt. Erinnerung bedeutet immer, dass ihr auf irgendeine Schuld gestoßen werdet. Wenn ich jetzt einem 21-jährigen Deutschen sage, erinnere dich, wenn du mit den Nazi-Verbrechen fertig bist, an die Niederschlagung des Herero oder die Unterdrückung, die Ermordung der Herero in Südwest, damals Südwestafrika, ist das nicht zu viel?
Wie gesagt, einer der Gründe, warum ich unseren Bundespräsidenten so schätze, ist, dass er sich gerade diese Frage stellt und gerade versucht, dass die Geschichte nicht nur aus dem Bösen besteht. Ja? Völlig einverstanden. Ich glaube, zu dem Obama-Zitat mit Jeremiah Wright, ich denke, Obama würde ein bisschen heute anders reden.
Ach, Sie meinen, er würde das so nicht mehr sagen?
Ich glaube es nicht ganz so. Und was für Amerikaner wirklich so ein ganz wichtiges Moment war, ein Demo in Charlottesville 2018, da ist nur ein Mensch umgekommen. Aber das waren richtig Nazis. Man kann nicht sagen Neonazis. Die haben T-Shirts mit Hitlersprüche. Die haben Fackeln angezogen.
Die nennen sich Weiße Arier.
Blut und Boden, Blood and Soil auf Englisch, gerufen. Und die Deutlichkeit, mit dem dieser weiße Rassismus sozusagen immer so ein bisschen verdrängt wurde, aber dann von Donald Trump absolut ausgenutzt wurde, das hat uns alle schockiert. Ja. Also ich meine, gut, man kann auch sagen, Barack Obama hatte nie den Wahl gewonnen, wenn er nicht sich von Jeremiah Wright losgesägt hatte. Einige Leute finden das noch schlecht. Ich finde, so wie Jeremiah Wright das ausgedrückt hatte, gerade wie man jedenfalls früher bei vielen Deutschen hörten und heute noch von den sogenannten Antideutschen. Alles, was deutsch ist, ist schlecht. Man darf nicht Goethe lesen. Man darf nicht Kant um Gottes Willen. Ja? Ich würde sagen, es ist obsessiv. Ich würde auch sagen, das ist manchmal sehr provinziell. Also wenn Deutsche selbstkritisch sind und sagen, wie Sie so ein bisschen am Anfang gesagt haben, aber haben wir das so gut gemacht? Es gibt diese und jene Probleme. Natürlich gibt es diese und jene Probleme. Ich könnte Ihnen viel mehr sagen. Okay? Wirklich.
Ja, ja, ja.
Natürlich.
Ja.
Aber das muss man in einen Zeitvergleich schauen. Was ist in diesem Land passiert von der Zeit, wo Sie sagten, Ihre Großmutter und Millionen von Großmüttern dieses Landes sich nur als Opfer gesehen haben, bis zu dem Punkt, wo offiziell eine völlig neue Narrative und das international geschöpft wird. Nee, wir waren erst Helden, das ist normal. Jedes Land möchte seinen Ahnen als Helden sehen. Wenn das ja nicht geht, und es ging nicht in Deutschland, in einigen anderen Ländern auch nicht, sagt man, okay, wir waren Opfer der Geschichte. Meine Eltern oder Großeltern wären Helden gewesen, aber die Geschichte ist dazwischen gekommen, da waren sie dann Opfer. Und Deutschland war die erste Nation der Welt, die eine neue Kategorie in der Diskussion gebracht hat und sagt, nee, wir waren aber auch Verbrecher, wir waren auch Täter. Ich lehne ab Ausdrücke wie Täternation, weil das ist gerade dieses Problem. Aber ich finde es schon bewundernswert, dass Deutschland als erstes gesagt hat, na, wir kommen aus dieser Helden-Opfer-Geschichte und wir sagen, ah, wir waren aber auch Täter. Ja.
Die Frage ist, von der ich mir gestellt habe, weil das auch eine Perspektive nach vorne ist, wie setzt man das fort? Jetzt gibt es junge Leute, für die das immer weiter zurückrückt. Die Zeitzeugen sind größtenteils gestorben. Trotzdem geht jemand, der Weihnachtsshopping macht oder irgendeine Art von anderem Einkauf in der Mall of Berlin, an der Leipziger Straße, wer da einkaufen geht, der kauft ein, ungefähr 300 Meter entfernt vom ehemaligen Reichssicherheitshauptamt, wo unzählige Menschen gefoltert worden sind, wo die ganzen Tötungsbefehle ausgegangen sind, wo Heinrich Himmler sein Büro hatte, Reinhard Heydrich sein Büro hatte. Also wie kann man das um Gottes Willen wach halten? Wie kann man jungen Leuten sagen, es hat, obwohl es lange her ist, du die Leute nicht kanntest und es Schwarz-Weiß-Bilder nur davon gibt, es hat mit dir zu tun?
Ja, also die Frage ist natürlich, wie, also und das sind die jetzige Debatte, die nicht mehr als 3 Jahre alt sind in den USA. Und das war der zweite Punkt, den ich machen wollte. Man muss nicht nur auf das Jetzt gucken, sondern auf die Entwicklung seit 60 Jahren in diesem Land oder 70 Jahren. Man muss auch schauen, was in anderen Ländern passiert. Es gibt natürlich sehr viel Leute, die sagen, um Gottes Willen, wir haben keine Vergangenheitsaufarbeitung gemacht, weil wir die Kolonialzeit nicht aufgearbeitet hatte. Und ich finde es immer erstaunlich, weil da wird nie gefragt, was haben die anderen ehemalige Kolonialmächte gemacht. Deutschland ist weiter, wir müssen schon durch diese Kolonialaufarbeitung. Aber Deutschland ist weiter als Frankreich, England, Belgien, Spanien, gerade weil es diesen Begriff gab von Vergangenheitsaufarbeitung, völlig neuen Begriff, dass man auch die Verbrechen der Nation ins Gesicht schauen muss. Ja? Also das war die Botschaft des Buches, also sowohl an Deutsche wie auch an Amerikaner. Ihr könnt voneinander lernen. Nun gut, wir haben jetzt seit 3 Jahren eine Debatte in den USA, wo viele Leute sagen möchten, ja, die Sklavenzeit ist jetzt über 150 Jahre her, was habe ich damit zu tun? Und wie ich in dem Buch argumentiert habe, eine Menge ist die Frage. Erstens hörte die Sklavenzeit nicht mit der offiziellen Ende der Sklaverei aus. Es gab eine Art von Neosklaverei, die sehr wichtig war. Zweitens war ein Großteil der amerikanischen Wirtschaft auf die Sklaverei aufgebaut. Und wir haben gerade, also es gibt Krieg, also noch ist niemand ein sogenannter Historiker-Krieger in den USA gestorben. Aber sie werden sehr öffentlich in den Schulen ausgefochten, auch in den Medien. Es ist sehr, sehr brennend. Die Konservativen wollen natürlich, dass man fast kein Wort über Sklaverei verliert in den Schulen, dass man Martin Luther King nicht lesen darf, etc. Also ich glaube, wenn man Staatsbürger eines Landes ist, hat man schon eine Pflicht, sich mit allen Teilen der Geschichte auseinanderzusetzen. Aber das heißt, das muss man mit Feingefühl tun, ja. Und ich sag mal, die Antideutscher haben überhaupt kein Feingefühl. Also die konzentrieren sich wirklich nur auf die eigene Geschichte oder die eigene Gegenwart, ohne auch einen historischen Blick auf den letzten 75 Jahren in Deutschland, geschweige dann in anderen Ländern zu tun. Also man kann kein Rezept für Feingefühl geben, aber man kann es bei einigen Leuten lernen, sehen, kultivieren, Beispiele haben. Ich habe schon ein Beispiel genannt. Aber übrigens, das ist nicht das einzige Problem, was ich heutzutage mit der deutschen Vergangenheitsaufarbeitung finde. Für mich ist noch problematischer die Gleichsetzung des Begriffs Juden mit dem Begriff Opfer. Und das macht es unheimlich schwierig für viele Juden, hier zu leben, weil diese Identifikation haben die meisten von uns nicht, auch wenn in einigen Fällen die Großeltern Opfer waren. Das Unkenntnis des Jüdischen ist hierzuland noch viel stärker, als ich gedacht hätte. Und das hat mit einem Scham- und Schuldgefühl zu tun, glaube ich. Das, was man in Deutschland über Juden weiß, ist, wir haben sie schrecklich ermordet. Und das ist natürlich so traumatisch.
Das ist furchtbar, genau. Diese Argumente von Heimann kann man zum Glück auch in Ihrem Buch nachlesen und sich zu Herzen nehmen. Von den Deutschen lernen heißt das Buch von Susan Neimann. Sie ist, wie Sie gehört haben, die Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Sie ist deutsche Staatsbürgerin und deswegen nehmen wir das einfach auch als unsere staatsbürgerliche Pflicht an, uns da entsprechend weiterzubilden. Von Heimann, vielen, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Dankeschön.
Sehr gern geschehen.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.